Guten Morgen. Wir sind in einer Predigtserie zu Thesen, die sich an die Kirche richten. Thesen, die eine Gruppe von Menschen innerhalb der Kirche für nötig gehalten hat und gesagt hat, wir müssen mal hineinsprechen in eine Zeit, wir machen uns Sorgen. Und wir würden gerne hineinsprechen in die Situation der Kirche, um etwas neu zu bewegen, ein neuer Ruf zur Mitte, ein neuer Ruf zu dem, was Kirche im Innersten eigentlich ausmacht. Und was wir befürchten, was wir dabei sind, ein bisschen zu verlieren. Diese Initiative ist überschrieben mit Zeit zum Aufstehen. Es ist Zeit zum Aufstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind diese Worte biografisch ein bisschen besetzt. Wenn meine Mutter früher hochbrüllte, Jörg, es ist Zeit zum Aufstehen, dann war meine Reaktion eigentlich immer, nur noch ein Momentchen. Und wenn man das sein Leben lang, in seiner Schulzeit jahrelang trainiert hat, dann kann man das bis heute. Also meine biografische Antwort auf diesen Impuls, es ist Zeit zum Aufstehen, war eigentlich so, jetzt noch nicht. Aber meine biografische Barriere nützt mir nichts, ich soll trotzdem darüber heute Morgen predigen. Und dann dachte ich, vielleicht ist diese Zeit zum Aufstehen, Aversion ja vielleicht etwas verbreiteter, vielleicht geht's ja mehreren so und dann bilden wir heute Morgen eine kleine Selbsthilfegruppe und gucken mal, was da an Gutem drinstecken könnte, wenn wir mal über die Barriere von Zeit zum Aufstehen hinweg sind. Also heute geht es um diese sechste These. Ich lese sie mal vor. Allen Menschen auf der ganzen Welt steht das Recht zu, in Freiheit ihren Glauben zu leben und zum Glauben einzuladen. Wir stehen ein für die Freiheit des Glaubens und des Religionswechsels, insbesondere in muslimischen Ländern und totalitär regierten Staaten. Wir stehen auf für Gewissens- und Religionsfreiheit und gegen jede Benachteiligung und Verfolgung von Christen und Angehörigen aller Religionen weltweit. Wir widersprechen jeder Form von Intoleranz, die Gewissen und Denken zwingen will. In Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Jeder darf glauben, was er will. Das garantiert unser Staat. Religion und Politik sind getrennt. Politik ist öffentlich, Religion ist Privatsache. Und die meisten von uns heute Morgen hier sind in einem Klima groß geworden, wo dieser Umstand nie sonderlich zur Debatte gestanden hat. Soll doch jeder glauben, was er will. Warum sollen wir dafür jetzt noch mal aufstehen? Bei uns gilt Religionsfreiheit und in Ländern, in denen sie nicht gilt, werden sich vermutlich die Dinge auch nicht dadurch verändern, dass wir hier rumstehen. Warum diese These? Wir merken etwas von der Brisanz dieser Thematik, wenn wir in den letzten Wochen in vermehrter Anzahl eben Meldungen aus Flüchtlingscamps bekommen, wo es wieder zur Verfolgung von Christen kommt auf deutschem Boden. Dort werden in erstaunlichem Umfang mittlerweile Menschen, die Christus folgen, verfolgt, benachteiligt, gedemütigt, gefoltert. Letzte Woche hat es ein Bündnis von unterschiedlichen Gruppen, von Open Doors über die Evangelische Allianz und viele andere, bis nach Berlin geschafft und dort eine Presseerklärung abgegeben und gezeigt, es sind über 200 dokumentierte Fälle, die in den letzten Wochen in Deutschland passiert sind, wo Christen verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Das ist in Deutschland eine Straftat. Und diese Straftat gehört verfolgt, bestraft, geahndet. Es ist ein Problem, wenn Politiker das als Einzelfälle werten und dem nicht nachgehen. Es scheint ein Klima zu beginnen, das Religionsfreiheit nicht mehr unterstützt. Und das sollte uns alarmiert sein lassen. Gleichzeitig ist die Religionsfreiheit aber auch von anderer Seite bedroht. Von Seiten derer, von denen wir manchmal meinen, sie wüssten doch eigentlich auf unserer Seite stehen. Die vertreten doch das christliche Anliegen. Menschen, die sagen, wenn die Christen die sind, die die Wahrheit haben, warum setzen wir sie dann nicht durch? Es ist doch wichtiger, dass die Leute Christen werden. Solange wir in unserem Land was zu sagen haben, sollten wir doch viel eher dafür sorgen, dass die Menschen Christen werden. Da ist es doch dumm, wenn man zulässt, dass Moscheen gebaut werden oder buddhistische Zentren errichtet werden oder sonst was. Wenn wir die Wahrheit erkannt haben, warum dann erst alles freigeben und riskieren, dass die Menschen doch nur auf den falschen Weg kommen? Ist doch dumm. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann ist es doch am sinnvollsten, wenn alle Christen werden, selbst wenn wir die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen müssen. Und das gemischt mit der Angst vor dem Fremden, gemischt mit dem wachsenden Unbehagen, das wir zurzeit empfinden. Und dann baut man im System ein System von Intoleranz im Namen des Christlichen auf. Etwas, was uns Christen leider, muss man sagen, immer wieder passiert ist. Es dauerte im Römischen Reich nur wenige Jahre, da wurde aus der verfolgten Kirche die offizielle Staatsreligion und innerhalb kürzester Zeit wurde aus den Verfolgten eine verfolgende Kirche. In dem Moment, wo sie die Macht hatten, haben sie die anderen unterdrückt. Und wenn wir heute fassungslos vor den Gräueltaten stehen, die im Namen des Islam begangen werden, dann sollten wir nicht vergessen, dass diese Gewalt auch, nicht nur, aber auch, ein historisches Echo auf die schrecklichen Verbrechen innerhalb der Kreuzzüge gewesen sind, die im Namen des Christentums begangen sind. Religionsfreiheit ist bedroht von unterschiedlichsten Seiten. Also nochmal, warum ist sie uns als Christen so wichtig? Warum treten wir dafür ein? Warum kämpfen wir für Religionsfreiheit? Ich lese uns dazu einen kurzen Text aus dem 1. Mosebuch. Jahwe, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ein Text aus der Geschichte der Anfänge des Lebens, der grundsätzlichen Aussagen über das Leben, wie wir sie am Anfang der Bibel finden, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ihn in einen guten Kontext stellt, ihm eine gute Aufgabe gibt. Alles ist gut, alles ist voll auf Gnade. Und in diesem Garten da jetzt gab es dann plötzlich eine Grenze, ein Verbot. Warum gibt es das von Anfang an? Warum schafft Gott in diesem paradiesischen Zustand die Möglichkeit zu sündigen? Weiß er nicht, dass ein Verbot, so eine winzige Einschränkung, uns anzieht wie die Motten das Licht? Er darf von allen Bäumen essen, von allen Früchten, aber diese eine Ausnahme, die ist doch gerade, auf die man sich konzentriert. Wenn einem mal so ein Stück aus dem Zahn gebrochen ist, da ist man doch die ganze Zeit mit der Zunge dran. Das eine, was nicht stimmt, das ist doch immer das, was uns anzieht. Wusste Gott nicht, dass das so eine Dynamik mit uns hat? Warum dieses Verbot? Will er nicht, dass der Mensch Erkenntnis erlangt? Erkenntnis von Gut und Böse? Will er ins Dumm halten? Will er eine Falle stellen? Ha, mal gucken, was passiert. Aber warum sollte Gott den Menschen in eine so wundervolle, paradiesische Fülle und Vielfalt hineinstellen, um ihn am Ende reinzulegen? Das passt nicht zu diesem Gott der Gnade und der Fülle und des Überflusses. Warum diese Möglichkeit zu brechen mit Gott? Das Verbot im Garten war aus einem ganz anderen Grund wichtig. Denn ohne dieses Gebot ist der Mensch nicht frei. Es ist Teil der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir Menschen einen Willen haben. Und der Wille bedeutet, wir haben die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das bildet etwas von Gottes Macht ab, von Gottes Größe, von Gottes Herrlichkeit. Wir spiegeln mit dieser Fähigkeit, uns zu entscheiden, etwas von Gott wider. Jeden Tag treffen wir Tausende von Entscheidungen. Es gibt diese Instanz in uns, die wählt, die entscheidet, was ich esse, was ich anziehe, ob ich Gas gebe oder stoppe, ob ich die Freundschaft fortsetze, den Anruf mache, was ich lese, was ich fernsehe. Und es gehört zur Würde des Menschen, dass wir wählen dürfen. Wie wir entscheiden, bestimmt darüber, wer wir werden. Welche Entscheidungen wir treffen, hat Auswirkungen darauf, wer aus uns wird, was für ein Mensch wir sind. Die Summe unserer Entscheidungen sagen viel über den Menschen, der wir sind. Darum formt nichts so sehr unseren Charakter wie die Entscheidungen, die wir treffen. Was wir entscheiden, bestimmt, wer wir sind. Deswegen nimmt Gott uns ganz oft die Entscheidung auch nicht ab. Manche Menschen sagen immer, ich will den Willen Gottes tun und ich will wissen, Gott, wen soll ich heiraten, welchen Job soll ich übernehmen, in welcher Stadt soll ich leben und wie viel Geld soll ich geben? Und Gott würde sagen, Andrea, Pastor Marburg, 10% von allem. Und ich frage zurück, brutto oder netto? Aber so läuft es nicht. Gott weiß, dass die Entscheidungen, die wir treffen, bestimmen, wer wir werden. Deswegen nimmt er uns diese Entscheidung nicht ab. Wir müssen wählen, wir sollen wählen, wir dürfen wählen. Und wir dürfen den Weg suchen, von dem wir glauben, dass er richtig ist. Aber zur Entscheidung gehört, dass wir eine Wahl haben. Gehört, dass wir verschiedene Alternativen haben. Wenn ich einen Freund besuche und er sagt, willst du was essen? Ja, gerne, was gibt's denn? Käsebrot, Käsebrot oder Käsebrot? Ja, dann nehme ich doch Käsebrot. Dann hatte ich keine Wahl. Dann macht auch entscheiden keinen Sinn. Deswegen gab es im paradiesischen Zustand die Notwendigkeit, dass da die Möglichkeit besteht, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen ist. Ohne das wäre der Mensch nicht frei. Dann kann man sagen, warum muss er denn frei sein? Was haben wir uns alles mit der Freiheit schon rumgeärgert? Naja, zum einen, wir wären nicht mehr Ebenbild Gottes, wären wir nicht frei. Gott wollte keine Marionetten. Gott wollte keine willenlosen Hüllen, die einfach marschieren oder einfach tun. Er wollte ein Gegenüber. Er wollte einen Menschen, der frei ist. Jeder von uns ist geschaffen mit Freiheit. Mit der Möglichkeit zu entscheiden. Und das Zweite, ohne Freiheit wären wir nicht in der Lage zu lieben. Denn zur Liebe gehört notwendigerweise Freiheit. Ohne Freiheit ist Liebe nicht möglich. Gott wollte, dass wir ihn lieben. Aber Vorbedingung für Liebe ist, dass wir frei sind. Dass ich mich frei entscheiden kann für den anderen. Wenn ich gar keine andere Wahl habe, ist es ganz schwer zu lieben. Liebe lebt von dem freien Ja zum anderen. Wenn Eva Adam gefragt hat, liebst du mich auch? Dann konnte er nur sagen, ja, wen denn sonst? Liebe lebt von der freien Entscheidung. Und wenn Gott will, dass wir ihn lieben, wenn er will, dass der Mensch in der Lage ist, in eine Liebesbeziehung zu ihm zu treten, muss er frei sein. Dafür kämpfen wir. Dafür hilft es, sich einzusetzen. Deswegen ist es keine Option für uns als Christen auch zu glauben, na lass uns mal die Macht übernehmen und dann sorgen wir dafür, dass alle Christen sind. Nein, das funktioniert nicht. Denn der Mensch muss frei sein. Dafür setzen wir uns ein. Und wir lassen nicht zu, dass Intoleranz die Macht übernimmt. Das beginnt in unserem kleinen Umfeld. Das beginnt mit der Art und Weise, wie wir Andersdenkenden gegenübertreten. Mit wie viel Respekt, mit wie viel Bereitschaft zum Hinhören und mit wie viel Bereitschaft, den anderen stehen zu lassen. Diese Freiheit ist notwendig. Und es beginnt auch mit dem Bedeuten, ja, wir folgen der Wahrheit, aber wir haben sie nicht. Wenn Jesus die Wahrheit ist, folgen wir der Wahrheit. Aber wir besitzen sie nicht. Sie ist nicht unser. Wir können nicht sagen, wir, die Christen, haben die Wahrheit. Wir folgen ihr und wir laden Menschen ein, der Wahrheit ebenso zu folgen. Von ihrem Standpunkt, mit ihrer Biografie, von ihrem Leben aus. Aber das heißt nicht, dass sie notwendigerweise so werden müssen wie wir. Sie haben eine andere Grundlage. Sie folgen von einem anderen Ort. Unser Job ist es, darauf hinzuweisen, dass dort Leben liegt. Was bedeutet das nun konkret für uns? Zwei Gedanken noch. Zum einen, ich trete für Religionsfreiheit am besten dadurch ein, dass ich sie selber nutze.
In einem Zeitalter, wo die Wahlmüdigkeit immer mehr zunimmt, wo Menschen das Recht zu wählen nicht mehr wahrnehmen, weil sie keine Lust haben oder überfordert sind oder nicht so richtig wissen, gibt ja alles doch nur irgendwie schlechte Wahl. In so einer Zeit ist es eine große Versuchung, die Entscheidung, was ich eigentlich glauben will, immer vor sich herzuschieben. Und so zu tun, als gäbe es im Bereich des Glaubens eine Art neutralen Standpunkt. So, als wüsste ich noch nicht, an welcher Schlange ich mich im Vergnügungspark anstellen will. Aber die Wahrheit ist, du lebst ja längst. Du stehst längst in einer Schlange. Ob du Jesus folgst oder nicht, wenn du ihm nicht folgst, folgst du jemand anderem. Und das Problem ist, in der Schlange, in der du stehst, sie führt nicht dahin, wo du hin willst. Es gibt nur eine Schlange, die uns an den Ort bringt, für den Gott uns bestimmt hat. Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben, Leben in ewiger Qualität. Und das heißt, Jesus folgen, ein gutes Leben finden durch das, was er gesagt hat. Das tun, was er gesagt hat. Das heißt, ich muss früher oder später eine Entscheidung treffen. Wem will ich folgen? Die kann ich nicht immer aufschieben. Irgendwann, ich stimme zu, man muss Sachen prüfen. Und das sollte jeder von uns tun, sollte sich die Argumente angucken. Was sagen die einzelnen Religionen? Was bieten sie an? An welcher Stelle sind sie für mich überzeugend oder nicht überzeugend? Diesen Prozess sollten wir alle gehen. Wir haben die Freiheit dazu. Aber dann sollten wir es auch tun. Aber irgendwann habe ich die Fakten auf dem Tisch. Irgendwann weiß ich, was die Einzelnen sagen. Und dann ist der Zeitpunkt zu sagen, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Wem will ich denn folgen? Hinter wem will ich denn hergehen? Wovon glaube ich, von wem glaube ich, verspreche ich mir, dass er mich durch dieses Leben und vielleicht auch weit darüber hinaus tragen kann? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht heute Morgen ein Morgen ist, bei dem wir merken, es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen, weil wir das immer vor uns hergeschoben haben. Deswegen könnte es sein, dass Gott dir heute auf die Schulter tippt und sagt, hey, was ist? Du hast die Wahl. Aber jetzt triff sie auch irgendwann mal. Zweiter Gedanke. Wir sind frei, nicht nur uns selbst zu entscheiden, sondern wir sind auch frei, andere auf diesen Weg einzuladen. Das Wort Mission hat in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft keinen sonderlich guten Klang mehr. Willst du mich etwa missionieren? Ist so einer der schlimmsten Vorwürfe, die man jemandem machen kann. Und ich sag mal, da hat die Kirche an vielen Stellen wirklich auch Schuld auf sich geladen, weil wir Menschen wie Objekte behandelt haben. Als Missionsobjekte. Und das ist das Letzte, was Leute wollen. Willst du mich missionieren, heißt, du willst irgendwas mit mir machen, was ich gegen meinen Willen, was mich irgendwie manipuliert, was mich irgendwie nicht der sein lässt, der ich bin. Irgendwas überstülpen, was der andere eigentlich nicht will. Oft genug haben Menschen nur die Flucht ergreifen können, weil ihnen das passiert ist mit Menschen, die sich Christen genannt haben. Mission bedeutet, durch die Freundschaft meines Lebens in einem anderen Menschen Sehnsucht nach Gott zu wecken. Mission bedeutet, durch die Freundschaft meines Lebens in einem anderen Menschen Sehnsucht nach Gott zu wecken. Das bedeutet, mit Liebe und Respekt und Freundschaft Menschen zu begegnen, rauszukriegen, wer ist er, seine Geschichte zu hören, zu verstehen, wer er ist, wo er steht, was er tut. Es bedeutet, Beziehung zu bauen. Aber es bedeutet auch, sich in die Karten gucken zu lassen, wem ich folge. Warum ich diese Dinge so tue, warum ich so handle und die Einladung damit zu verbinden, das auch zu tun. Es mit Respekt, mit Interesse für den anderen, mit Neugier für die Geschichte, aber eben auch mit Transparenz für dem, dem wir folgen. Wer braucht deine Freundschaft? Wer wohnt in deiner Straße? Wer ist dein Kollege? Wer ist dein Verwandter? Wer ist dein Flüchtling? Wer ist dein Nächster, der sich danach sehnt, dass ein Mensch da ist, der Freundschaft zu ihm aufbaut? Und der darüber jemanden kennenlernen kann, der Jesus folgt. Wir leben in einem politischen System, in dem unsere Überzeugung von Religionsfreiheit zurzeit noch unterstützt wird. Noch. Es mag schwinden, aber es ist noch da. Wir wissen nicht, wie lange das so sein wird. Sollte sich das ändern, gilt trotzdem, Gottes Reich kommt dadurch nicht in Probleme. Wir vertrauen einem Gott, von dem wir wissen, dass er diese Welt in seiner Hand hält. Deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben. Deswegen muss uns nicht mulmig werden angesichts der Dinge, die in unserem Land jetzt passieren. Wir glauben doch an diesen Gott, der die Dinge in der Hand hält. Und der hält seine Welt und uns und unsere Seele und unsere Ewigkeit in seiner Hand. Also können wir doch eigentlich gelassen sein. Egal, wie sich unser politisches System entwickelt. Das bedeutet nicht, dass ich auch dafür einstehen kann, dass die Religionsfreiheit erhalten wird und dass ich da auch unseren Politikern Rede und Antwort auf den Füßen stehen muss, dass das geschieht. Aber ich wünschte uns ein bisschen mehr innere Gelassenheit und weniger Angst. Gott ist und bleibt der Herr. Es ist Zeit zum Aufstehen. Genug gedöst. Amen.